Ja, wir sind ja im ersten Petrusbrief und die Frage beschäftigt uns: Gott, was ist von deiner Seite das Normale? Was heißt es, dir nachzufolgen in dieser Welt? Und dazu gehört, dass wir uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. Und wenn du vielleicht noch gar nicht so viel Erfahrungen mit Jesus gemacht hast, dann hast du vielleicht noch gar nicht so viel Erinnerung, sondern für dich ist es eher ein Wahrnehmen. Aha, das ist Jesus. Und ganz egal, wo du heute Morgen bist, es geht um das Versprechen, das Gott uns in Jesus Christus gegeben hat. Und in allem diesen Siegeszug, den Jesus durch sein Leiden, durch sein Sterben und durch seine Auferstehung für uns einen unwahrscheinlichen Triumph, eine neue Möglichkeit des Lebens geschenkt hat. Und ich lese uns den Text für heute Morgen. Er steht in 1. Petrus Kapitel 3, Vers 18 bis 22. Und allein so das Lesen von Gottes Wort, ich glaube, da entdecken wir immer, dass darin unwahrscheinlich viel Kraft steckt, weil es Gottes Wort ist. Und gleichzeitig ist der Text an manchen Stellen herausfordernd und wir wollen mal entdecken, was steckt denn da so drin. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Vergesst nicht, auch Christus hat gelitten, obwohl er frei von jeder Schuld war. Er tat es für unsere Sünden und starb für uns schuldige Menschen, und zwar ein für allemal. So hat er uns zu Gott geführt, sein Körper wurde am Kreuz getötet, der Geist Gottes aber erweckte ihn zu neuem Leben. So ist er auch zu den Geistern in der Totenwelt gegangen, um ihnen die Botschaft von seinem Sieg zu verkündigen. Sie waren es, die zur Zeit Noahs gelebt und Gott den Gehorsam verweigert hatten. Geduldig hatte Gott mit der Vollstreckung des Gerichts gewartet, während Noah schon die Arche baute. Aber als dann die Flut kam, wurden nur 8 Menschen in der Arche durch das Wasser getragen und gerettet. So wie diese 8 Menschen damals erfahrt ihr heute eure Rettung in der Taufe. Denn in der Taufe soll ja nicht der Schmutz von eurem Körper abgewaschen werden. Vielmehr bitten wir Gott darum, uns ein reines Gewissen zu schenken. Und das ist möglich geworden, weil Jesus Christus auferstanden ist. Er ist zum Himmel zurückgekehrt und hat den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite eingenommen. Alle Engel, alle Mächte und Gewalten unterstehen seiner Herrschaft. Der Siegeszug von Jesus. Der Text ist eines der ersten Glaubensbekenntnisse der frühen jungen Kirche. Sehr wahrscheinlich wurde dieses Grundbekenntnis, im Grunde gibt es dann die Erläuterungen sozusagen, die Predigt des Petrus zu diesem Grundbekenntnis, aber wir sehen in diesem Text steht das Grundbekenntnis des Glaubens, das wir auch im apostolischen Glaubensbekenntnis in dem zweiten Artikel sehr klar auch finden. Und die Kernaussagen dieses Textes, wenn wir die herausschälen, sie zeigen uns, dass die Kernsache, die Jesus Christus für uns getan hat, dass er für uns gelitten hat, dass er am Kreuz gestorben ist, dass er auch hinabgefahren ist und dass er auferstanden ist und zum Himmel aufgefahren ist. Also diese 5 Grundwahrheiten, die wir im apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen, die stecken hier in diesem Text. Und das ist schon mal eine interessante Wahrnehmung. Also wir entdecken so die Grundwahrheiten dessen, was Jesus für uns getan hat. Und Bekenntnisse sind wichtig. Warum? Bekenntnisse rufen in uns in Erinnerung, was wichtig ist. Und um diese Erinnerung an das Wichtige für unser Leben, darum geht es heute Morgen in diesem Text. Der Text will uns erinnern an wichtige Wahrheiten, die Gott für uns durch Jesus Christus getan hat. Und diese Erinnerungstexte wollen wir mal auf uns wirken lassen. Und die erste Erinnerung ist die, Jesus starb am Kreuz, damit wir den Zugang zu Gott haben. Ganz wichtig, dass wir uns immer wieder genau daran erinnern. Jesus starb, damit du und ich einen Zugang zu Gott haben. Wir vergessen das so schnell. So schnell vergessen wir, was Jesus für uns tat und meinen, wie viel wir denn tun müssten. Unsere Aktion, unser Handeln, unser Tun. Aber vor allem Handeln steht Gottes Handeln für uns. Sei es, dass er uns Leben geschenkt hat und in Jesus Christus auch neues Leben schenkt. Das ist das Allerwichtigste. Das kommt vor allem Tun und vor allem Handeln. Warum hat Jesus das getan? Petrus macht es deutlich. Vergesst nicht, auch Christus hat gelitten, obwohl er frei von jeder Schuld war. Er tat es für unsere Sünden und starb für uns schuldige Menschen, und zwar ein für alle Mal. So hat er uns zu Gott geführt. Sein Körper wurde am Kreuz getötet, der Geist Gottes aber erweckte ihn zu neuem Leben. Jesus, der Unschuldige, starb für uns, für unsere Sünde. Du sagst Sünde, was ist Sünde? Sünde ist einfach an Gottes gutem Ziel vorbeizuleben. Es ist Zielverfehlung. Es kommen Deutschen von diesem Wort Sund, wo eigentlich das Kernland da ist, aber da ist noch ein Stück Land getrennt, der Sund. Und da merken wir, wie wichtig es ist, wieder verbunden zu sein mit diesem Gott, auf Kurs zu sein mit ihm. Und wir alle verfehlen oft das Ziel. Und wie gut ist, dass Jesus ein für allemal, das heißt, du und ich, wir müssen nicht mehr leiden für unsere Schuld und Sünde. Ein für allemal hat Jesus das getragen. Und trotzdem denken wir manchmal, wie sehr wir denn leiden müssten und wie schwer wir uns manchmal tun, wenn wir mal wieder daneben liegen. Ja, es ist natürlich nicht gleichgültig und egal, aber das Gute ist, dass du immer wieder zu Gott kommen kannst und dass er dir gerne vergibt, weil er ein für alle Mal alles für uns auf sich genommen hat, dass wir nicht mehr leiden müssen unter unserer Schuld und Sünde, unter unserem Versagen. Und das ist eine ganz wichtige Wahrheit, weil Schuld quält, Schuld engt uns ein. Schuld gibt uns nicht die Freiheit, in dem zu leben, was Gott für uns hat. Wir sind da nicht frei, in dem zu handeln, wie Gott sich doch an uns freut und will, dass wir unterwegs sind. Und die Woche war ich in einer Gesprächssituation, wo ein Mensch sagte, ich bin ungenügend. Ich bin eine 5. Und da habe ich gesagt, du bist keine 5. Was hat Gott ganz am Anfang der Schöpfung schon gesagt, als er alles vollendet hat? Und siehe, es war mangelhaft. Nein, siehe, es war sehr gut. Und Gott sagt zu dir, sehr gut. In der Schule gelingt es nicht immer. Ich hatte nicht immer Einser. Da gab es auch manche, da war eine 5, das war ganz schlecht. Ne? Befriedigend ging noch, gut und sehr gut, nee, nicht, aber befriedigend gut, das war irgendwo so in der Region, wo ich mich so bewegte, manchmal ausreichend, manchmal auch mangelhaft. Ne? So, ja, mit den Noten muss man erstmal umgehen können, ne? Also das muss man auch lernen, damit umgehen zu können, mit solchen Noten, ja, also nicht immer, aber Gott sagt sehr gut. Nicht, weil wir immer sehr gut sind, aber weil er uns durch Christus sieht. Und das gibt uns diesen Raum, uns zu entwickeln. Und da sind wir bei der Predigt vom letzten Sonntag, die ihr hören solltet, wenn ihr nicht da wart. Weil da ging es genau in der Predigt von Kater um diesen Gedanken. Ja, Gottes Handeln, aber auf der anderen Seite auch, was es uns herausfordert, dem nochmal mehr nachzuspüren. Aber grundsätzlich sagt Gott einfach mal, sehr gut. Und Jesus hat uns diesen Zugang zu Gott ermöglicht. Es gibt nie eine Situation, wo du sagst, ich bin so schlecht, jetzt kann ich nicht zu Gott kommen. Doch immer, immer kannst du kommen und immer sollst du kommen, denn diesen Zugang hat er uns geöffnet. Karfreitag for Future wäre eigentlich da die Antwort, ne? Ja, weil genau darum geht's. An dem, dass Christus für uns starb, dadurch haben wir Zukunft. Immer, in jeder Situation. Und ich frage mich ganz persönlich, wie sehr nutze ich dieses Vorrecht, dass ich den Zugang zu Gott habe. Und da sind wir ja auch bei unserem Jahresthema. Jesus, er ist die Tür, durch ihn, wenn wir da hineingehen, werden wir gerettet und ein- und ausgehen und immer Gutes entdecken. Also wie gut ist es, bei Gott einzugehen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Die zweite Erinnerung, die Petrus den Menschen damals und uns auch heute mitgibt, ist die, wenn wir leiden, Jesus hat auch gelitten. Interessant ist ja, das zieht sich durch den Petrusbrief wie ein roter Faden. Du sagst, ach du liebe Zeit, die letzten Predigten, wie oft haben wir über Leiden gehört? Entschuldigung, aber das ist halt so im Text. Es ist ja nicht, dass wir es machen, sondern das steckt da drin. Weil die Christen der ersten Generation waren eine Minderheit. Und vielleicht ist es ganz gut, dass wir uns daran wieder erinnern, dass wir vielleicht mehr in so eine Situation kommen, wo wir denken immer noch, ja, wir leben ja im christlichen Abendland, ne? Aber wir merken, vielleicht ist es gar nicht mehr so. Und es ist gut, sich daran zu erinnern, was heißt es, auch in einer Gesellschaft zu leben, wo du und ich, wo wir vielleicht nicht die Mehrheit, sondern die Minderheit sind. Und da sind wir mittendrin im Neuen Testament. So ging es den Christen damals. Und deshalb erinnert er sie ganz einfach daran, vergesst nicht, auch Christus hat gelitten, obwohl er frei von jeder Schuld war. Auch das war letzten Sonntag so ein Grundgedanke. Ne? Also wenn du auch ungerechtfertigterweise irgendwie angemacht wirst wegen deines Lebensstils, der doch eigentlich ganz gut und richtig ist. Nur passt er irgendwo nicht hinein in die Gesellschaft. Aber da heißt es, mutig zu sein. Wir müssen Gott sei Dank nicht für unsere Sünde leiden, aber Christen sollten sich darauf einstellen, dass Widerstand da ist. Das ist, wie gesagt, so ein roter Faden durch den ersten Petrusbrief. Aber wir tun uns, ich tue mich, du vielleicht nicht, aber ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Gedanken, leiden um Christi willen. Obwohl das so viel im Neuen Testament drinsteht. Weil es ihre Erfahrung war und unsere eigentlich so mehr oder weniger nicht. Und da merken wir, dass auch in unserer Zeit es herausfordernd ist und herausfordernder wird, dass wir merken, dass christliche Werte in unserer Gesellschaft auf dem Rückzug sind. Und das ist das Spannungsfeld, in dem wir leben und mit dem wir uns auseinandersetzen müssen und dem wir auch eine Bedeutung geben müssen. Eine Bedeutung in der Weise, dass wir uns mit den Fragen auch beschäftigen. Was heißt es für uns? Auf der einen Seite Gott zu kennen, der jeden Menschen liebt und einlädt, Gemeinschaft mit ihm zu haben, der niemanden ausgrenzt, der jeden willkommen heißt. Und auf der anderen Seite auch, wenn wir uns auf den Weg machen, diesem Jesus nachzufolgen, das natürlich auch bedeutet, dass mehr von dem, wie er Leben sieht, in unserem Leben sichtbar wird. Und da merken wir, natürlich, wie zum Beispiel biblische Werte der Schöpfung, ne, dieses Spannungsfeld im Grunde zu Gender-Theologie, zu sexueller Vielfalt, da merken wir, das ist herausfordernd im Kontext der biblischen Werte. Wir merken, wie Themen heute so eine Bedeutung gewinnen, wie zum Beispiel Klimaretter. Ne? Also ja, natürlich ist ja alles recht und gut mit dem Klima, aber wichtiger ist, Menschen zu retten. Vielleicht sagst du, bin ich nicht einverstanden. Ich tue Gutes fürs Klima. Also ich fahre viel Fahrrad. Ich hätte schon mal gesagt, ganz viel fürs Klima. In dem Sinne nicht so viel Auto fahren, gar keine Frage. Aber wie wichtig ist es, dass auch das alles seinen Platz hat. Wenn die Schöpfung höher geachtet wird, sozusagen vergöttert wird und nicht mehr Gott, der Schöpfer, gesehen wird, dann geraten Dinge aus dem Gleichgewicht. Und das ist doch das Problem. Warum haben wir das Problem? Weil wir so konsumorientiert sind, weil wir immer mehr wollen. Ja, das Klimathema ist im Grunde ja auch ein Thema der westlichen Welt. Es ist unser Problem, weil wir immer mehr Konsum wollen. Und wir merken, ja, diese Habgier, dieses immer mehr wollen, haben wollen, auf nichts zu verzichten, das fordert uns heraus. Und wir merken, Kada hat es letzten Sonntag so schön gesagt, willst du Christ sein Light-Version oder bist du auch bereit für die Light-Version? Also bereit für das Mal, was du glaubst, zu leiden, dass es dich etwas kostet. Petrus erinnert daran, dass Jesus dasselbe durchlebt hat und es nichts Sonderbares ist. Er verzichtete auf alle Vorrechte, sagt Paulus im Philipper Kapitel 2. Die Frage ist, auf was sind wir bereit zu verzichten um Christi willen? Jesus sagt in Markus 13, alle Welt wird euch hassen, weil er euch zu mir bekennt. Aber wer bis zum Ende standhält, der wird gerettet werden. Ich hätte mal gesagt, wir sind noch nicht so weit, dass alle Welt uns hasst. Aber Jesus sagt, das wird so sein. Und deshalb die Erinnerung, Jesus, wenn ihr leidet, Jesus hat auch gelitten. Das ist eine wichtige Grunderinnerung, die wir mitnehmen müssen, auch ein Stück in unseren Alltag hinein. Und uns auch dessen bewusst sind, dass es etwas kostet, wenn wir für Christus einstehen. Die dritte Erinnerung ist die Erinnerung, der Sieg von Jesus kennt keine Grenzen. So habe ich es mal überschrieben. Der Sieg von Jesus kennt keine Grenzen. Und gleichzeitig muss man sagen, die zwei Verse, Vers 19 und 20, sind eine der schwierigsten Verse im ganzen Neuen Testament. Der Meinung bin ich nur ich, sondern der Meinung sind all die Ausleger, die ich gelesen habe, alle finden diesen Text unendlich schwierig. Und deshalb werden wir ihn heute Morgen nicht lösen, aber vielleicht mal uns ein paar Gedanken dazu machen. Was sagt der Text? So ist er, also Jesus, auch zu den Geistern in die Totenwelt gegangen, um ihnen die Botschaft von seinem Sieg zu verkündigen. Sie waren es, die zur Zeit Noahs gelebt und Gott den Gehorsam verweigert hatten. Geduldig hatte Gott mit der Vollstreckung des Gerichts gewartet, während Noah schon die Arche baute. Als dann die Flut kam, wurden nur 8 Menschen in der Arche durch das Wasser getragen und gerettet. Welchen Blick haben wir hier? Christus ist für uns gestorben, ein für alle Mal. Also gelitten und gestorben, die ersten zwei Bekenntnisse. Jetzt sind wir im Grunde bei Ostersamstag. Also Karfreitag, Christus litt, Christus starb. Jetzt sind wir bei Ostersamstag. Also der Text beschreibt in Anführungszeichen Ostersamstag. Er beschreibt diese Situation, wo Jesus noch nicht auferstanden ist und für die sichtbare Welt Gott eigentlich schweigt. Weil so ging es den Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, die haben nichts mehr verstanden am Ostersamstag. Gott schweigt eigentlich. Und in dem Moment, wo Gott schweigt, lässt uns Petrus einen Blick hineinwerfen. Wir verstehen es noch nicht so ganz, aber dass selbst da Jesus am Handeln war, wo alle lebende Menschheit gedachte, jetzt ist es vorbei. Und vielleicht ist das ein entscheidender Hinweis, wenn wir denken, Gott schweigt, Gott handelt, Gott ist gar nicht am Wirken, dann ist das unsere Perspektive, aber Gott ist immer am Handeln, immer am Wirken. Also es ist der Blick auf Ostersamstag. Und es gibt 3 Stellen im Neuen Testament, wo das bezeugt wird, dass Jesus ins Totenreich hinabgefahren ist, ist ja übrigens auch im apostolischen Glaubensbekenntnis verankert, dieser Gedanke. Das ist Epheser Kapitel 4, Vers 9, 1. Petrus 3, 19 und 20 und 1. Petrus 4, Vers 6. Wie gesagt, alle Ausleger sind sich einig, dass es schwierig ist. Was machen wir denn aus diesem Text? Und gleichzeitig würde ich mal ein paar Dinge festhalten. Das Erste, was ich festhalten würde, der Text macht deutlich, Jesus war nicht scheintot, sondern er ist wirklich gestorben. Er war tot und deshalb, wie alle anderen, war er auch in diesem Reich der Toten. Jesus, und das ist das Entscheidende, er war nicht darin gefangen, sondern er hat in der Unterwelt seinen Sieg verkündigt. Und das ist für mich das Entscheidende. Auch da, wo wir nichts sehen vom Handeln Gottes, wo wir die Auferstehung noch nicht erleben, da ist der Sieg Gottes trotzdem verkündigt. Und es ist dieser Sieg, der verkündigt wird über Tod, über Hölle, über Teufel. Gott hat in Christus triumphiert. Das ist, was dieser Text uns verdeutlicht. Auch an den dunkelsten Orten des Universums. In der sichtbaren und unsichtbaren Welt gilt der Sieg von Christus. Er hat ihn proklamiert. Was hier im Text heißt, ist Proklamation. Er hat ihn dort proklamiert. Nichts und niemand kann sich seinem Sieg entziehen. Er proklamierte ihn an allen Orten, an den sichtbaren und an den unsichtbaren. Und seine Siegesbotschaft der Rettung gilt allen Menschen. Auch das wird deutlich in diesem Text. Den Menschen, die vor Jesus lebten und auch allen, die nach ihm kamen. Jeder Mensch hat eine Chance auf Rettung. Auch im geschichtlichen Rückblick, er nimmt das Beispiel von Noah. Jetzt können wir reinschauen in die Geschichte Noahs. Und Petrus sagt, Gott hatte unwahrscheinlich viel Geduld. Also Gott war nicht ungeduldig, Gott war nicht Schnellschluss, sondern Gott wollte, dass die Menschen umkehren. Deshalb hat er Noah als ein Prediger der Gerechtigkeit berufen. Er hat ihn berufen als einer, der Menschen aufruft, Leute, so kann es nicht weitergehen. Ja, aber die Menschen wollten in ihrem Ungehorsam bleiben. Und im Grunde ist jetzt die Frage, was meint Petrus damit? Genauso kann man sagen, der Geist Christi hat schon gepredigt zur Zeit Noahs. Denn auch in Noah hat Gott die Rettung verkündigt, die Rettung durch die Arche. Wenn die Menschen bereit waren, auf Noah zu hören, dann hatten sie die Chance der Rettung. Also Christus hat durch alle Jahrhunderte, auch des Alten Testaments, verkündigt, der präexistente, der immer präsente Christus sprach durch die Propheten, sprach durch Noah. Er hat Menschen zur Umkehr aufgerufen. Und so sehen wir am Beispiel von Noah und der Sintflut, ja, Noah predigte, er rief die Menschen auf zur Umkehr. Und in diesem Text steckt auch eine ernste Warnung. Die Warnung, ob wir hören wollen oder ob wir in unserem Ungehorsam bleiben wollen. Ob wir die Rettung von Jesus annehmen oder ob wir sagen, ich komme ohne Jesus zurecht, ich brauche ihn nicht. Das war die Predigt des Noahs und in der Weise predigte, als Noah predigte, Christus, weil er verkündigte die Rettung. Und deshalb ist dieser Text auch ein ernster Text an uns. Ein Text an uns, ob wir hören wollen. Ob wir hören wollen, wenn Gott uns einlädt, wenn Gott uns ruft, wenn Gott uns anbietet, seine Rettung, seine Gnade, seine Liebe. Und deshalb gilt auch in diesem Text der Fokus der guten Nachricht der Rettung. Sei ermutigt, sei getröstet. Es ist nicht immer einfach, aber Gott bringt seine Kinder ans Ziel. So hat es mit Noah getan und mit denen, die geglaubt haben. Und so tut er es in jeder Generation. Und es war auch eine Ermutigung für die Christen damals, weil da war die Mehrheit, die ihnen Schwierigkeiten gemacht hat. Und Petrus sagt, liebe Leute, das war schon immer so, seid entspannt, Gott bringt euch zum Ziel. Ich lese euch noch einen Abschnitt von Hartmut Jeder, wo ich finde, er hat diesen Text sehr gut beschrieben. Ihr könnt es vorne auf der Folie nachlesen. Gerade zu diesem Textabschnitt. Aber für ihn steckt in dieser Botschaft, also für Jesus, noch mehr drin. Was der Text beschreibt, ist das Vorspiel zum endgültigen Triumph Christi an seinem Ostermorgen. Der Kern und Trost dieses Karsamstag-Glaubensartikels hat nichts anderes zum Inhalt, als dass an uns und allen, die an Christus glauben und auf Christus getauft sind, der Teufel seine Macht verloren hat und dass uns weder Hölle noch Teufel weiter gefangen nehmen können. Noch bevor das grandiose Resurrexit, er ist auferstanden, die Grabesstille des frühen Ostermorgens zerreißt, grüßt uns schon die Botschaft, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, kein Tod, kein Leid, keine Gewalt, noch irgendeine Macht. Ich fand, das war es wert zu lesen. Ich fand, es war eine wirklich gute Zusammenfassung dieses eigentlich doch wirklich schwierigen Textabschnitts. Okay, die nächste Erinnerung dieses Textes ist die Erinnerung unser Bekenntnis in der Taufe. Erinnerst du dich an deine Taufe? Wenn du dich nicht erinnerst oder wenn du noch nicht getauft bist, sage ich mal so, dann ist das der Moment, darüber nachzudenken, wie wichtig die Taufe ist. Weil wir in der Taufe etwas bekennen, an das wir uns immer erinnern können. Und da merken wir in diesem Text, wie wichtig dieses Bekenntnis ist. Was sagt der Text? So wie diese 8 Menschen damals erfahrt ihr heute eure Rettung in der Taufe. Denn in der Taufe soll ja nicht der Schmutz von eurem Körper abgewaschen werden. Vielmehr bitten wir Gott darum, uns ein reines Gewissen zu schenken. Und das ist möglich geworden, weil Jesus Christus auferstanden ist. Und da merken wir, auch in der Taufe geht es nicht, wir retten uns selber. Nein, wir bekennen in der Taufe etwas, nämlich dass Jesus Christus für uns gestorben und auferstanden ist und dass wir mit ihm gestorben und begraben, aber nicht im Tod geblieben sind, sondern auferstanden sind zu einem neuen Leben. Und deshalb ist die Taufe so elementar wichtig in unserem Bekenntnis dessen, was wir glauben. Deine persönliche Taufe ist etwas ganz Wichtiges. Es ist ein wichtiger Moment der Vergewisserung. Ich kann mich gut an meine Taufe erinnern. Nicht als ein Akt der Leistung, sondern wo ich gesagt habe, Gott, was du für mich getan hast, Jesus, dass du am Kreuz ein für alle Mal meine Schuld getragen hast, das bekenne ich gerne in der Taufe und ich folge dir nach. Das ist, was wir in der Taufe bekennen, der Glaube an Jesus als unseren Retter. Und die Taufe aufgrund des Glaubens an Jesus, das sind 2 Dinge, die im Neuen Testament einfach zusammengehören. In der Taufe bekenne ich meinen Glauben. Ich befestige mit meiner Handlung, befestige ich diesen Bund, den Gott schon gemacht hat. Er hat schon lange Ja zu mir gesagt und ich sage Ja in dem Moment, wenn ich Ja zu Jesus sage. Aber in der Taufe mache ich das öffentlich für alle Menschen sichtbar und auch für mich unverrückbar zu erinnern fest. Es ist im Grunde wie das Abendmahl. Warum feiern wir Abendmahl? Weil wir dadurch Rettung erleben, weil wir uns erinnern an das, was Jesus für uns getan hat, immer wieder zum Gedächtnis. Und die Taufe ist genauso. Es ist nicht, dass wir dadurch gerettet werden, aber wir bekennen uns zu dem, was Jesus für uns getan hat. Nicht die Taufe, aber das, was wir in der Taufe bekennen, rettet. Das ist das Entscheidende. Wir bekennen, Jesus, du bist für mich gestorben. Ich bin mit dir begraben, aber ich bin mit dir auch auferstanden zu einem neuen Leben. Es ist dieses Bekenntnis, Jesus, du starbst für mich und ich bin mit Christus zu einem neuen Leben auferstanden. Die Taufe ist für Petrus ein sichtbares Bild dessen, was Jesus für uns getan hat. Die Arche der Rettung im Grunde. Das ist ja bei diesem Bild der Arche wieder. Und er sagt dann einen interessanten Text, oder macht eine interessante Aussage, vielmehr bitten wir Gott darum, uns ein reines Gewissen zu schenken. Was bedeutet das? Für mich bedeutet es, wir Menschen erleben immer wieder, dass wir merken, auch manchmal werden durch dass es den Gegenspieler, den Teufel gibt, der will uns immer mal wieder auch das Recht absprechen, dass wir Kinder Gottes sind. Und ich glaube, die Taufe ist so ein elementarer Moment, an den wir uns immer erinnern können. Es ist so ein Bekenntnis, das kann dir niemand nehmen. Niemand kann dir nehmen, dass du ganz bewusst gesagt hast, ich folge Jesus nach, deshalb steige ich hinein in dieses Wasser, deshalb lasse ich mich untertauchen. Warum? Weil ich glaube, ich bin mit Christus gestorben und auferstanden zu einem neuen Leben. Und deshalb glaube ich, dass die Taufe ein elementar wichtiges Bekenntnis unseres Glaubens ist. Reines Gewissen. Wie kann das Gewissen zur Ruhe kommen? Es kann nur in Gott zur Ruhe kommen. Und in der Taufe, das ist wie so das Festmachen eines Bundes. Gott, der schon lange Ja zu uns gesagt hat, in der Taufe mache ich das nochmal öffentlich, für alle sichtbar, für mich unverrückbar fest. Ja, Gott, ich sage Ja zu dir. Wir sagen nicht, dass die Taufe rettet. Die Taufe ist nicht heilsnotwendig, aber sie ist ein wichtiger Gehorsamsschritt. Warum? Weil es etwas festmacht in deinem Leben mit Jesus. Und in der Weise mache ich dir Mut, wenn du den Schritt der Taufe noch nicht gegangen bist. Wir werden dieses Jahr eine Taufe haben. Lass dich taufen. Das ist wichtig. Und das ist möglich geworden, sagt er, weil Jesus auferstanden ist. Also er greift hier etwas auf, was er in Vers 18 schon mal gesagt hat. Jetzt kommen wir zur letzten Erinnerung und damit auch zum Schluss. Erinnerung, der Siegeszug von Jesus, die Herrschaft gehört Jesus. Er hat gelitten, er ist gestorben, er ist hinabgefahren, er ist auferstanden, aber er ist auch aufgefahren in den Himmel. Er ist zum Himmel zurückgekehrt und hat den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite eingenommen. Alle Engel, alle Mächte und Gewalten unterstehen seiner Herrschaft. Nichts kann Jesus aufhalten. Das ist im Grunde, was der heutige Text uns deutlich macht. Erinnere dich daran, nichts kann Jesus aufhalten. Du siehst es nicht immer, du erlebst es nicht immer unmittelbar, weil wir mitten in dieser Welt leben. Aber das eine gilt, nichts kann Jesus aufhalten. Er hat diese Erde besucht, er hat sich für uns ans Kreuz nageln lassen, er ist in die tiefste Dunkelheit hinabgestiegen, er ist auferstanden, weil der Tod ihn nicht halten konnte. Und er ist triumphal aufgefahren zu seinem Vater im Himmel. Dort sitzt er jetzt zu Rechten des Vaters. Und wenn du dich hinsetzt, dann ist es ein Zeichen, jetzt ist die Arbeit getan. Ist für mich ein schöner Moment, am Abend, wenn alles fertig ist, hinzusitzen und zu sagen, für heute ist alles vollendet. Und so hat es Gott gemacht. Er hat alles vollendet. Er setzt sich, warum? Weil er alles vollendet hat. Er setzt sich, weil er diesen Platz inne hat, weil ihm diesen Platz niemand streitig machen wird und kann, ganz egal, was passiert. Alle werden ihre Knie eines Tages vor diesem Herrn beugen. Alle Engel, alle Mächte und Gewalten unterstehen seiner Herrschaft, sagt Petrus. Wir leben aber noch in dieser Zwischenzeit von dem, was schon ist und noch nicht. Es ist ein Kampf, aber in diesem Leben sind wir unterwegs mit dem Sieger, mit dem Triumphator. Es gibt noch Leid und wir leiden, ja, das macht Petrus deutlich, aber das ist nicht das Ende. Jesus sitzt auf dem Thron, er ist an der Schaltzentrale Gottes, da sitzt er. Meine Lieben, sagt Johannes in seinem Brief, wir sind schon jetzt Gottes Kinder. Aber was das bedeutet, ist noch gar nicht in vollem Umfang sichtbar. Wir wissen jedoch, wenn Jesus Christus kommt, werden wir ihm ähnlich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Erinnerung in allen Kämpfen. Wir erleben manchmal Sieg, wir erleben aber auch Niederlagen. Und wenn wir meinen, mal um bei diesem Spiel des Schachspiels zu bleiben, wenn wir meinen, wir wären Schachmatt, dann gilt aus der himmlischen Perspektive immer das eine: Der König hat noch einen letzten Zug. Ja, wir glauben, es ist wahr. Das ist die entspannende oder das ist die spannende und die wichtige Frage heute Morgen. Bei dem, was dieser Text uns zeigt, es ist eine Erinnerung, aber es ist auch eine Herausforderung. Glauben wir? Glauben wir diesem Wort Gottes? Glauben wir, dass Jesus ein für allemal unsere Schuld und Sünde getragen hat? Dann gibt es nur das eine, dass wir eigentlich von Herzen nur Ja sagen können. Jesus, Ja zu dir. Glauben wir, dass ein Leben in dieser Welt auch Leiden mit sich bringt? Glauben wir das? Dann sind wir auch bereit, auch mal herausfordernde Momente zu gehen. Glauben wir, dass es nichts gibt, was diesen Sieg Christi aufhalten konnte, dass er ihn an allen Orten verkündigt, selbst wenn wir gar nichts davon wahrnehmen, sein Sieg steht. Und glauben wir, dass wir in diesem Bekenntnis zu ihm immer wieder das eine wissen: Gott, in meinem Gewissen, es kann mich nichts anfechten. Ich gehöre dir. Du hast den Triumph vollbracht. Ja, wir glauben, es ist wahr. Das darfst du jetzt bekennen in diesem nächsten Lied. Es ist unser Gott, ihm gehört das Lob auch heute Morgen. Mehr als je zuvor singen wir, dass wir an ihn glauben. Amen.